Ja, einen wunderschönen Nachmittag, hört man mich? Ja, jetzt, ja. Ich möchte einfach zu Beginn der Predigt beten. Das ist einfach immer ein guter Einstieg. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Bewahrung, die Natalie in ihrer Familie erlebt hat. Und wir wollen deinen Namen darüber erheben und dir einfach von Herzen Danke sagen, dass du dort warst und dass du ja, in den schwierigen Umständen alles zum Besten hast dienen lassen. Und wir wollen dir die Ehre dafür geben. Ich danke, dass wir jetzt Zeit haben dürfen, auf dich zu schauen, auf dein Wort zu schauen. Und ich bete, dass du unsere Konzentration, unsere Herzen und Ohren öffnest und dass du mit meinem Mund das sagst, was du wirklich sagen möchtest. Und ja, ich stehe in deinem Dienst hier und danke dafür. Amen. So, ich möchte euch heute Morgen fängt schon falsch an. Ich möchte euch heute Nachmittag, das ist immer wieder schwierig, ganz groß am Anfang herausfordern. Also macht euch bereit, es wird jetzt richtig, richtig kompliziert. Ich stelle euch eine Frage und ich bitte, dass ihr mit Handzeichen antwortet. Schafft ihr das? Das ist außerhalb eurer Wohlfühlzone, ich weiß, aber wir versuchen das trotzdem, okay? Die Frage ist auch nur mittelmäßig kompliziert. Ihr müsst sie eigentlich einfach nur beantworten, wenn ihr euch davon angesprochen fühlt. Okay? Seid ihr bereit für diese unglaublich komplizierte Frage? Macht eure Hände schon mal locker, dass ihr die gleich auch hochheben könnt. Die Frage ist, wer von euch kennt Jesus? Ja, eure Hände funktionieren und ihr habt auch sogar eine Antwort darauf. Super, dankeschön, das war's schon, ihr habt es schon geschafft. Okay, jetzt denkt ihr euch, was ist hier los? Es ist eine wichtige Frage. Kennst du Jesus? Und wenn du dich jetzt gemeldet hast, bin ich super stolz auf dich. Danke, dass du heute Nachmittag den Elan hattest, dich zu melden. Das ist richtig gut. Wenn du dich nicht gemeldet hast, bist du dir vielleicht so, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu... Die Frage ist mir nicht schwer genug. Oder was bedeutet überhaupt kennen? Lass uns erstmal philosophisch darüber reden. Oder aber du sagst, okay, ich kenne Jesus gar nicht, deswegen hast du dich einfach nicht gemeldet. Dann in allen Fällen wünsche ich dir ein gutes Zuhören und dass du was mitnehmen kannst von dem heute. Und selbst wenn du dich gemeldet hast, wünsche ich dir auch ein gutes Zuhören. Und dass da was Neues dabei ist zu dieser Frage, kennst du Jesus? Denn ich weiß, es ist im Prinzip nichts Neues. Ich rede hier zu vielen Leuten, die schon lange mit Jesus gehen oder auch noch nicht so lange, aber die auf jeden Fall grundsätzlich wissen, wer Jesus ist. Und doch ist es so wichtig. Warum ist es so wichtig, über Jesus zu reden? Weil Jesus alles ist. Wir benutzen das in unserer frommen Sprache so gerne. Man gibt sein Leben Jesus. Oder auch, ich lasse mein Leben von Jesus bestimmen. Das ist grundsätzlich richtig und gut. Die Frage ist nur, ist es nicht ein bisschen kurz gedacht, sein Leben Jesus zu geben, aber den Jesus, dem du dein Leben gibst, nicht zu kennen? Es ist nicht total wichtig, immer tiefer zu erkennen, wer Jesus ist, wenn du sagst, dieser Jesus soll dein Leben bestimmen. Ich hatte dieses Bild vom Flugzeug. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch, nochmal, habt ihr eure Arme noch bereit? Wer von euch ist schon mal geflogen? Ein paar Leute sind schon mal geflogen, yeah. Wenn du ins Flugzeug steigst, dann gibst du dein Leben, in Anführungsstrichen, dem Piloten in die Hand. So mehr oder weniger, weil er ist derjenige, der das Flugzeug steuert. Du kennst jetzt den Piloten nicht unbedingt. Er stellt sich meistens am Anfang ein bisschen vor. Es ist jetzt auch nicht so super wichtig, dass du alles von ihm weißt. Aber dein Flug geht ja auch nicht dein ganzes Leben lang. Aber du gibst dein Leben Jesus und willst dein ganzes Leben mit Jesus unterwegs sein. Und das ist die Frage, wie gut kennst du diesen Jesus, dem du dein Leben gegeben hast? Und wenn wir diesen Schritt der Bekehrung gehen, dieser bewusstes Entscheiden, ich gebe mein Leben Jesus, dann ist das halt erst der Anfang. Ich weiß, dass es bei vielen von euch schon lange her ist, dass ihr den Schritt gegangen seid. Bei mir ist es auch schon 25 Jahre her, obwohl ich noch so jung bin, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Aber das ist erst der Anfang, wenn du sagst, ja, ich möchte mit Jesus gehen. Und ich in diesen 25 Jahren Christ sein, habe ich sehr, sehr viele Christen getroffen und auch immer wieder das Phänomen erlebt, dass Leute sich für Jesus entscheiden und danach aufhören, weiter nachzudenken, was Jesus eigentlich ist oder wer Jesus ist. Und einfach so, ja, ich habe es geschafft. Der Herr ist, ich habe den Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen und das war's dann. Micke hat diesen Vergleich schon mal gebracht und ich bringe ihn nochmal. Das Leben mit Jesus ist vergleichbar mit der Ehe. Wenn du heiratest, dann suchst du dir eine Person aus, mit der du dein ganzes Leben lang verbringen solltest. Und ich wünsche jedem Menschen, der verheiratet ist, dass ihr das euer Leben lang miteinander verbringen könnt. Und es wäre aber doch sehr seltsam, wenn du heiratest und dann die Person nie wieder siehst. Oder du siehst sie einmal in der Woche. Oder selbst wenn du sie regelmäßig siehst, aber auch nicht so genau weißt, was die eigentlich so den ganzen Tag macht. Und was die eigentlich vielleicht von dir will, was die für Charaktereigenschaften hat und so. Aber du bist irgendwie verheiratet, aber so. Wenn du das vergleichst, dass Jesus das in deinem Leben ist, dass du mit ihm so ein enges Bündnis eingegangen bist, wie in der Ehe, dann solltest du dich doch dafür interessieren, wer dieser Jesus ist, oder? Denn mit Jesus leben ist einfach wirklich mehr als einmal nur Ja sagen. Und dann, und das ist auch ein Grund, weshalb viele Leute sich irgendwie für Jesus entscheiden, weil sie Angst davor haben, was nach dem Tod kommt. Und dann sagen, ja, ich möchte mit diesem Jesus gehen, weil der macht mich frei von Schuld und dann komme ich nicht in die Hölle. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht der einzige Aspekt, sondern das Leben mit Jesus ist auch das, was passieren soll. Die Errettung ist zwar total einfach, dass du sagst, Errettung ist total einfach vom Prinzip her. Du musst nur sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist. Aber eben dieses Leben mit Jesus und dass Jesus der Herr in deinem Leben ist, ist halt viel mehr als nur sagen, ja. Es ist mehr. Und ich möchte mit euch ein paar Aspekte angucken heute dazu. Und ich glaube, die erste These dazu ist, dass wir einfach nicht ohne Jesus leben können. Also ja, natürlich kannst du ohne Jesus leben, so grundsätzlich können ganz viele Menschen auf der Welt leben ohne Jesus. Und ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem, der zu mir sagt, ja du, ich glaube halt schon irgendwie an Gott, aber dieser ganze Rattenschwanz mit Jesus hinten dran, damit kann ich nichts anfangen. Das Problem ist, du kannst ohne Jesus natürlich an eine Existenz an Gott glauben, aber ohne Jesus kannst du nicht in Beziehung treten mit diesem Gott. Du brauchst Jesus, um mit Gott in Beziehung zu treten. Denn Jesus ist Gott. Und er ist derjenige, der Mensch gewordene Gott ist. Wie gesagt, ich weiß, ich erzähle euch nichts Neues, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es wichtig ist. Gott ist Mensch geworden, um uns auf einer Ebene zu begegnen, mit der wir Gott so von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und Jesus ist Mensch gewesen, genauso wie du. Überleg dir mal deine ganzen Lebensherausforderungen, gerade einmal von oben bis runter, von oben bis unten runter. Das alles kann Jesus nachvollziehen und er ist trotzdem derjenige gewesen, der ohne Sünde das Leben überstanden hat. Und Jesus fordert uns auch ganz direkt dazu auf, dass wir nicht nur an Gott glauben, sondern dass wir auch an Jesus glauben. In Johannes 14, Vers 1 sagt er, lasst euch nicht in Verwirrung bringen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine harte These, den Juden gegenüber vor allem, die halt erstmal nur an Gott geglaubt haben. Und natürlich, also sie haben es auf den Messias gewartet, aber dass Jesus der Messias ist, das war für sie doch etwas befremdlich. Aber Jesus sagt, glaubt an mich, es ist wichtig, dass du auch an Jesus glaubst und nicht nur sagst, ja, ich glaube irgendwie an Gott. Und Jesus sagt in Kapitel 14, Johannes 14, 6 und 7, und ich weiß, ihr kennt diesen Vers in- und auswendig und ich predige ihn euch trotzdem. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Ich erzähle eine Anekdote aus meiner Familie, ich weiß gerade wirklich nicht, ich hätte es nochmal nachfragen müssen, ob ich das gesagt habe oder eine meiner vier Schwestern, wir waren fünf Mädels zu Hause. Es ist auf jeden Fall die Geschichte, dass jemand diesen Vers zitierte von uns, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer ich, sagt dieses Kind. Nein, Jesus sagt, außer durch mich. Wir kommen nur durch Jesus zum Vater. Denn Jesus ist der Weg, er hat den Weg zum Vater freigemacht. Durch das Kreuz, durch die Vergebung, die wir durch das Kreuz erlangen können. Und Jesus ist die Wahrheit. Und ich habe mit meinem Mann ein bisschen darüber diskutiert, was das eigentlich heißt. Wir sind noch zu keinem hundertprozentig theologischem Abschluss gekommen, weil wir auch beide keine gelernten Theologen sind. Aber wir haben trotzdem darüber gesprochen. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass Jesus alle Antworten auf unsere Fragen hat. und dass er der Fokus ist und dass er unsere erste Anlaufstelle sein sollte. Und ich werde darauf später nochmal eingehen. Und das betrifft uns heute, das Thema heute, Jesus sagt, ich bin das Leben. Wenn du mit Jesus leben möchtest, er ist das Leben. Er ist dein König, er ist der Bestimmer deines Lebens und er füllt das Leben aus. Und jetzt kommt nochmal eine harte These, er ist alles, was du brauchst. Es gibt ein Lied, was ich in letzter Zeit öfters gehört habe, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Es ist auf Englisch und der Text ist For me only Jesus. Das heißt auf Deutsch, für mich nur Jesus. Ich brauche nur Jesus. Und ich stellte mir, ich bin ein sehr Mensch mit sehr viel Fantasie, stellte mir eine Szene vor, man sitzt so im Café, alle bestellen sich was zu trinken und man sagt, für mich nur ein Wasser, beziehungsweise für mich nur Jesus. For me only Jesus. Das hat mir so gezeigt, stell dir mal vor, du sitzt da und kannst in einer Lebenssituation sagen, ich brauche nicht das große Menü, ich brauche nicht dies, ich brauche nicht das, ich brauche nur Jesus. Und weshalb ich sage, dass es eine herausfordernde These ist, frag dich mal selber, kannst du das über dein Leben so sagen? Kann ich das über mein Leben so sagen? In allen Lebenssituationen einfach nur zu sagen, ich brauche in erster Linie nur Jesus und nichts anderes. Das ist verbunden mit zwei Fragen. Erstens, kannst du das wirklich sagen, denn hat Jesus das Sagen in deinem Leben? Ist er dein Maßstab? Ist er dein Vorbild? Ist er dein Ziel? Ist er deine Hoffnung? Suchst du Jesus? Bist du daran interessiert, ihn mehr kennenzulernen? Bist du daran interessiert, mehr zu erfahren, was ihn ausmacht und was er über dich denkt und was er überhaupt denkt? Und wenn du Lobpreislieder singst, singst du dann die, weil die so schön sind, oder singst du sie wirklich, weil du dir klar machst, das singst du für Jesus? Und wenn ich euch solche Fragen stelle, dann glaubt nicht, dass ich mich da nicht mit einschließe. Ich denke das selber ganz oft, auch zum Beispiel gerade beim Lobpreis. Ich mache wirklich gerne Lobpreis, aber ich muss mir das manchmal wirklich bewusst machen. Ich singe das gerade für Jesus. Und das gibt dem eine ganz andere Tiefe. Und die zweite Frage mit dieser Frage, kannst du sagen, dass Jesus alles für dich ist? Ist er der Inhalt deiner Sehnsüchte? Wenn man jetzt mal so ganz grob sagt, was man so zum Leben braucht, ne? Also ganz, ganz grob ist Luft zum Atmen, Essen und Trinken, Wasser vor allem, ja. Dach über dem Kopf ist nicht schlecht und Liebe ist auch manchmal ganz gut so, ne? Das ist jetzt sehr, also es war weiß, bei mir die Top 4, die ich zum Leben mindestens brauche. Das ist die Frage, habe ich immer ein Dach über dem Kopf, wenn ich Jesus habe? Habe ich immer genug zu essen, wenn ich Jesus habe? Habe ich immer den Partner des Lebens bei mir, wenn ich Jesus habe? Wenn ich doch sage, Jesus ist alles, in Jesus ist alles, ist dann da auch das Essen drin, inbegriffen, alles inklusive? Ihr merkt, es ist nicht so. Wenn ich sage, du hast Jesus, hast du nicht unbedingt ein Dach, einen Partner, ein Essen, bezahlte Rechnungen und das alles. Aber ich glaube, wenn du sagen kannst, Jesus ist alles für mich, bekommst du einen ganz anderen Blick auf deine Umstände. Wenn Jesus der Erste in deinem Leben ist, dann bekommst du einen anderen Blick. Und ja, wir haben Wünsche, klar, ne? Viele von uns berechtigterweise wünschen sich, wie mein Opa immer sagte, die drei großen Gs: Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit wünschen wir uns. Und gerade in Anbetracht von Situationen, wo es jemandem ganz schlecht geht, wünschen wir uns Gesundheit ganz doll. Manche wünschen sich ein Haus oder Kinder, Geld, Erfolg, manche auch nur Frieden, manche wünschen sich auch einfach nur ihre Ruhe. Wir haben diese Wünsche. Und wenn ich dann wieder sage, ist Jesus alles für dich, dann sind da auch nicht diese Wünsche immer in dem Sinn inklusive. Aber wenn du Jesus an erster Stelle setzt, wirst du einen anderen Fokus bekommen auf das, was dein Leben füllt. Denn oft ist es auch so, dass unsere ganzen Wünsche ein bisschen viel Platz wegnehmen für das, was Jesus vielleicht in deinem Herzen wirklich machen möchte. Es ist nicht schlecht, Wünsche zu haben und Träume zu haben, auf keinen Fall. Und Ziele zu haben, bin ich auch dafür. Aber guck immer, ist Jesus das Erste in deinem Leben? Und herausfordernderweise möchte ich dazu für euch aus Philipper 3, den Vers 8 vorlesen, er ist ein bisschen länger. Da schreibt Paulus: Ja, wirklich alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem Wert und mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Ich lese es nochmal. Alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er, nur Jesus besitzt Wert für mich. Was für eine krasse Aussage. Zum einen sehen wir hier wieder, all inclusive ist halt nicht, ne? Also Paulus schreibt hier, durch ihn habe ich alles verloren. Das heißt, er hat nichts gehabt von dem, was er sich vielleicht mal aufgebaut und sonst was hat. Wir wissen so ein bisschen Geschichte von Paulus, der ja vorher ein angesehener Pharisäer hatte. Dem geht es bestimmt ganz schön gut in seiner Position. Dann ist ja, hat er Jesus, Jesus begegnet, hat seinen ganzen Status verloren und ist dann ein reisender Missionar geworden. Ja, das ist ein Lebenswandel. Aber er sagt, das ist alles für mich nichts mehr wert. Nichts im Vergleich zu dessen, dass ich Jesus habe. Und ich möchte gar ganz ehrlich zu euch sein. Das ist was, was ich in meinem Leben noch ganz arg lernen muss. Das ist nichts, was ich sagen kann, ja klar, Jesus ist alles für mich. Alles andere ist doch egal. Nee, das fordert mich heraus. Das habe ich jahrelang überhaupt nicht so gesehen. Klar, ich habe mit 3 Jahren mein Leben Jesus gegeben, aus voller Überzeugung. Und ich bin seitdem mit Jesus unterwegs. Aber nicht immer in allen Bereichen. Und nicht immer in der gleichen Intensität. Und nicht immer hat es mich interessiert, was Jesus zu dem sagt, was ich gerade mache. Und was sein Reich eigentlich gerade so macht, da war mir mein kleines Reich gerade viel wichtiger. Jesus wirklich an erster Stelle zu setzen, ich kenne so viele Lieder, die diesen Inhalt haben, Jesus an erster Stelle zu setzen. Und ich habe sie oft gesungen und selbst in meinem inneren Herzen gedacht, naja, das singe ich jetzt, aber ob ich das so meine? Ich möchte ehrlich zu euch sein, weil ich nicht von euch hier oben runter predigen möchte und sage, ja Leute, jetzt setzt doch mal Jesus an erster Stelle und jetzt so. Nein, weil es mich auch betrifft und weil ich trotzdem glaube, dass es so wichtig ist, dass Jesus an erster Stelle in unserem Leben steht. Wir sagen manchmal, ja, mein Leben gehört Jesus, aber viele Bereiche dann vielleicht doch nicht. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt zu sagen, Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit bringt immer Licht ins Dunkel. Und Jesus, wenn du Jesus begegnest, stellen sich die Fragen, woran hältst du dich noch fest? Hältst du dich fest an Sorgen und Ängsten? Hältst du dich fest an Streit, an Unvergebenheiten, an Missverständnissen, die zu großen Verletzungen führen? Hältst du fest an zerstörerischen Charaktereigenschaften? Hältst du fest an Träumen und Erwartungen? Hältst du fest an Rechthaberei? Und ich formuliere das völlig bewusst so, hältst du fest? Denn oft haben wir das Gefühl, wenn es was mit Emotionen zu tun hat, wie zum Beispiel bei Sorgen und Ängste, die von Emotionen hervorgerufen werden, dass wir ja nichts dafür können, weil uns die Emotionen ergreifen. Ich bin ein emotionaler Mensch, ich weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, es hat doch ganz viel damit zu tun, ob wir es festhalten oder ob wir es Jesus abgeben. Und ob wir sagen, okay, ich habe hier eine große Angst, aber Jesus ist der Herr in meinem Leben und ich kann das überwinden mit Jesus zusammen. Und ich weiß, dass das sehr herausfordernd ist, weil ich diesen Satz sehr oft höre und schon auch ein bisschen dafür bekannt geworden bin, dass ich da immer einhake, wenn man sagt, ja, ich bin halt ein Mensch, ich kann nicht anders. Doch, du kannst anders, weil Jesus in dir lebt. Du kannst anders, weil er dich verändert. Du kannst anders, weil seine Kraft in dir lebt. Und ich wünsche mir und euch das so von Herzen, dass wir das verstehen, dass Jesus alles ist und alles verändern kann. Und dass wir uns nicht verstecken hinter Menschlichkeit. Ja, wir sind keine Superhelden, die immer durch die Gegend fliegen können. Aber wir haben Jesus, das ist viel cooler. Frage ist immer wieder, glaube ich, glaubst du, dass Jesus alles für dich ist? Alles, alles, alles. Wir haben das gerade gesungen. Alles, was ich brauche, ist in dir. Denn Jesus ist einfach der Dreh- und Angelpunkt für dein geistliches Leben. Und ich möchte es nochmal erklären, weil du dich vielleicht fragst, ja Anna, was redest du denn? Wir wissen doch, dass Jesus so wichtig ist. Ja, ich weiß, dass ihr das wisst. Aber ich merke es an mir selber einfach immer wieder, dass ich es weiß und trotzdem nicht lebe. Und das macht mich total fuchsig. Weil ich mir denke, warum machen wir das denn? Warum können wir denn nicht einfach so richtig voll mit Jesus abgehen die ganze Zeit? Ich glaube, dass uns viele Lügen in den Kopf gesetzt werden. Und ich betone das gerade heute so. Ich habe mir das überlegt, ob ich das überbetonen kann. Kann man Jesus überbetonen? Mika hat das vor 2 Wochen gesagt. Es gibt manchmal schwierige Themen, die dann überbetont werden. Manche Themen, Heiligkeit oder auch Gnade oder Heiliger Geist oder Nicht-Heiliger Geist. Dass das überbetont wird. Aber du kannst Jesus nicht überbetonen. Überbetonung heißt, dass du einen Aspekt der Bibel nimmst und dich darauf stellst und sagst, das ist das Einzige, das, was wichtig ist. Wenn du Jesus nimmst und sagst, das ist das Einzige, das, was wichtig ist, ist es richtig. Weil Jesus nämlich das ganze Wort ist. Jesus ist die ganze Bibel. Jesus ist das fleischgewordene Wort. Das heißt, du kannst Jesus nicht überbetonen. Und wenn dir irgendjemand das sagt, sei es irgendein Mensch, seien es deine Gedanken, sei es der Feind, dass irgendwie zu viel Jesus gerade in deinem Leben ist. Oder dass du dich damit zu viel auseinandersetzt. Oder dass es dir gerade zu viel Priorität hat, immer auf diesen Jesus zu gucken. Hör auf diese Lüge nicht. Du kannst nicht genug von Jesus in deinem Leben haben. Und ich möchte nochmal Bezug nehmen zu den Predigten, die ihr in den letzten 3 Wochen gehört habt. Und die das nicht gehört haben, empfehle ich, soweit sie aufgenommen worden sind, die Predigten zu hören. Oder eure lieben Gemeindemitglieder zu fragen und zu fragen, hey, worum habt ihr eigentlich letzte Woche die Predigt gehört? Vor 3 Wochen habe ich gepredigt über Gottes Gegenwart suchen. Und es ist ein Witz, du kommst nicht in Gottes Gegenwart ohne Jesus, weil, wie wir gerade gesagt haben, Jesus ist der Weg. Du brauchst Jesus, um zum Vater zu kommen. Vor 2 Wochen hat Micke über Heiligkeit gepredigt. Heiligkeit ohne Jesus ist auch ein Witz, weil du kommst nicht, kannst nicht heilig sein ohne Jesus, weil Jesus dich reinwäscht, weil er dich überhaupt zu dem heiligen Lebensstil fähig macht und weil er es dir vorlebt. In Philipper 2, Vers 5 steht der Satz, eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleich sein. Auch hier nochmal, keine Ausrede. Ich bin doch ein Mensch. Ja, du bist ein Mensch, aber Jesus lebt in dir. Deswegen kannst du Dinge erreichen mit ihm zusammen. Du kannst deine Einstellung ändern zu Dingen. Und letzte Woche hat ganz wunderbar die Nati über Gnade gepredigt. Über die erlösende Gnade und auch über die befähigende Gnade. Und Gnade ist das. Jesus ist Gnade. Jesus ist der, der uns Gnade schenkt. Also ihr merkt, ihr kommt nicht um Jesus drumherum. Ich weiß es, ihr wollt es auch gar nicht, aber ich will es euch einfach verdeutlichen, dass es so wichtig ist, dass wir Jesus brauchen und dass wir ihm auch die Ehre dafür geben, dass wir ihn brauchen. Nicht nur sagen, ja, ja, weiß ich, sondern ihn dafür anbeten, ihm die Ehre geben, ihm ganz viel Platz in unserem Leben geben, in unserem Denken, in unserem Alltag. Und ich möchte euch zum Thema Gnade nochmal einen schönen Vers aus Römer 3 vorlesen, Römer 3, die Verse 23 und 24. Denn alle, wir alle, haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie, also werden wir allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Da ist er wieder. Das ist durch Jesus geschehen. Und ich habe mir auch gedacht, das könnte man darüber diskutieren, auch dass wir den Heiligen Geist haben und die Geistesgaben. Wird ohne Jesus eigentlich nicht funktionieren. Ne? Weil Jesus ist auf die Welt gekommen und ist dann wieder gegangen und hat gesagt, ich lasse euch meinen Beistand da, ich lasse euch den Heiligen Geist da. Also es ist eine Verbindung da. Und den Heiligen Geist zu haben, ist ziemlich cool. Okay, ich glaube, ihr habt es ein bisschen verstanden, hoffe ich. Jesus ist der Mittelpunkt. Und jetzt nochmal die herausfordernde Frage. Leben wir das denn auch? Ich möchte euch einen Vers aus Epheser 2, Vers 10 vorlesen. Da steht, In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstücke. Nochmal, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstücke. Das heißt, dass wir Meisterstücke sind, ist damit verbunden, dass wir zu Jesus Christus gehören. Ja, Gott hat dich wunderbar geschaffen, auch ohne Jesus. Also. Die haben das zusammen gemacht, ne, mit dem Schaffen. Aber ihr wisst, wie ich das meine, hoffentlich. In Jesus Christus sind wir auf jeden Fall Meisterstücke. Gott hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Das ist der Vers, der hier in der Bibel steht. Ne? Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Gute Taten tun ist oft damit verbunden, dass wir irgendwie in den Himmel kommen wollen. Ne? Du willst eben ein guter Mensch sein, deswegen machst du gute Taten und dann kommst du in den Himmel. Nee, gute Taten hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, nichts damit, dass du in den Himmel kommst, nichts damit, dass du Gott besser gefällst. Du kannst Gott nicht besser gefallen, weil du bist ein Meisterstück in Jesus Christus. Aber gute Taten tun ist ein Gehorsamsschritt, weil es ist das, wozu Gott dich berufen hat. Ja, er hat uns dazu geschaffen, dass wir gute Werke tun, die er vorbereitet hat. Auch das nochmal zur Entspannung. Ne? Die guten Taten, die du tun sollst, sind nichts, was du dir aus dem Hut zaubern musst, sondern es ist das, was Gott vorbereitet hat. Du musst nur die Augen offen halten und mitarbeiten. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 12, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Letztendlich geht es darum, dass Gott die Ehre gebührt, dass er die Ehre bekommt. Unser ganzes Leben ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass Gott die Ehre bekommt. Aber Jesus redet hier von diesen guten Taten, dass wir Dinge tun, wie Jesus sie tut und noch größer. Und ich weiß, an dieser Stelle kommt die Lieblingsfrage, die ich auch jedem stelle, der mir diesen Text vorliest. Und warum erleben wir das dann nicht? Warum erleben wir nicht? Warum schaffen wir es noch nicht mal, irgendwas zu tun, was Jesus getan hat? So. Permanente Heilung, Totenauferstehung, Vergebung, Schlagfertigkeit Pharisäern gegenüber, auf dem Wasser gehen. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein, was Jesus so Gutes getan hat. Das schaffen wir meistens nicht. Warum schaffen wir das nicht? Warum? Oder nur manchmal? Oder nur, wenn wir besonders irgendwas sind? Ich stelle dir mal eine Gegenfrage, die auch ein bisschen fies ist. Wenn du sagst, warum erlebe ich das denn nicht, dass ich die Dinge tun kann, die Jesus getan hat und noch viel mehr, stelle ich dir die Gegenfrage, wie wichtig ist Jesus denn in deinem Leben? Hast du denn das Potenzial, hast du ja, aber nimmst du dir die Zeit? Hast du den Glauben? Hast du das Ziel überhaupt, Dinge zu tun, die Jesus dir getan hat und noch mehr? Bist du bereit dafür, die guten Taten zu vollbringen, die Gott vorbereitet hat? Und nochmal, ne, das, was wir halt gerade gesungen haben, einen tollen Lobpreis gehabt. Wir singen, du bist genug für mich, alles, was ich brauche, ist in dir. Und du machst alles schön, was du berührst. Und du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung. Und all diese Lieder und viele von euch kennen die Lieder auch auswendig oder gute andere alte Lieder oder überhaupt, ihr kennt diese Lieder, die auf Jesus fokussiert sind. Und ich frage dich hier heute Nachmittag, singst du diese Lieder auch? Glaubst du das auch? Lebst du das auch? In allen anderen Lebenslagen? Nicht nur, wenn du hier im Gottesdienst bist. Und wie immer, diese Frage stelle ich mir selber. Kann ich singen, sagen, denken, du bist genug für mich, alles, was ich brauche, ist in dir, wenn ich auf meinen Kontostand gucke und sehe, da ist nicht genug Geld drauf? Kann ich das leben, wenn ich von jemandem enttäuscht und verletzt worden bin? Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung. Kann ich das bekennen, wenn ich schon wieder von einem Krankheitsfall in einem Bekanntenkreis höre? Du machst alles schön, was du berührst. Wie oft hast du das schon erlebt? Ich wünsche euch, das zu erleben. Und ich wünsche es mir auch, das noch viel mehr zu erleben, dass wir erleben, dass Jesus das Leben von Leuten berührt, dass es schön wird, dass es besser wird, dass es gut wird. Und an dieser Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, Leben mit Jesus heißt nicht all-inclusive, heißt nicht, es geht dir immer gut, es ist immer alles da, aber es heißt, dass du dein Blick gut ist, dass du deinen positiven Blick bekommst, dass du Hoffnung in dir hast, dass du nicht verzagst. Und es gibt leider immer mal wieder sogenannte Wohlstandsevangelisten oder Wohlstandsevangelium. Das heißt, Leute predigen darüber, dass wenn du Jesus hast, hast du einen Porsche. Und wenn du nicht genug Glauben hast, dann liegt es an deinem Glauben und dann hast du leider auch keinen Porsche. Schade. Das ist schlecht. Ich habe ein ganz einfaches Mittel, wie du prüfen kannst, ob das, was da gelehrt wird, der Bibel entspricht. Stell dir einfach vor, egal aus welcher Nation der Prediger kommt und egal wie groß die Bühne ist, vor der er spricht, stell dir vor, dass er das in einem afrikanischen Slum predigt. Wenn es dann noch Sinn ergibt, dann ist es ziemlich gut. Dann könnte meine Predigt auch danach prüfen. Und wenn sie nicht in einem afrikanischen Slum predigtbar ist, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ja. Es ist wichtig, dass wir Jesus in allen Lebenslagen mitnehmen. Und dass wir ihn immer als Ersten anfragen. Ich habe jetzt noch mal ein Beispiel, das ist vielleicht etwas herausfordernd, weil es geht um neue Technologien. Ihr kennt vielleicht solche Sprachassistenten, die gibt es jetzt immer mehr. Es gibt so Maschinen, mit denen man reden kann. Und die verstehen einen auch noch und die machen dann irgendwas. Gibt es von unterschiedlichen Marken. Ich komme leider nicht darum, jetzt den einen Markennamen zu nennen, weil das mein Beispiel ist. Und zwar kennt ihr die Suchmaschine Google. Und es gibt einen Sprachassistenten, den du ansprechen kannst und ihm eine Frage stellen kannst. Und du sagst, okay Google, ich hoffe, jetzt kriegt gerade kein Gerät an, okay Google, erzähl mir was über Angeln. Ich möchte was über das Angeln lernen. Und dann zeigt dir Google mehrere Webseiten, ich weiß gar nicht, antworten die einem auch direkt? Die antworten, ja. Die können auch sprachlich mit einem reden. Ich habe sowas selber nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass man sagen kann, okay Google, bla 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 bla, und dann kriegst du eine Antwort. Und dachte, warum sitzen wir eigentlich in unserem Leben und sagen die ganze Zeit, okay Jesus, sag mir mal was zum Thema Vergebung. Okay, Jesus, sag mir mal bitte etwas zum Thema Finanzverwaltung. Okay, Jesus, sag mir mal bitte etwas, wie ich mit Bruder XY umgehen soll, der mir schon wieder total auf die Nerven geht. Okay, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ist das in unserem Kopf so drin? Wie kam es so, dass man halt so oft irgendwelche Sachen, wie jetzt Google zum Beispiel fragt, wenn du irgendwas denkst, ah, jetzt google ich ihn, naja. Klar, du kannst natürlich sagen, okay, Jesus, jetzt zeig mir mal bitte, wie ich meine Eier braten soll, könnte schwierig werden. Aber vom Prinzip her sind doch die meisten Lebensfragen, die wir haben, geh doch damit zu Jesus. Und nicht erst in deine sorgenvolle Nacht und nicht erst zu deiner Freundin, mit der du alles erstmal durchquatschen musst. Freunde zu haben ist gut und Gespräche zu haben ist auch gut, aber wenn du Sorgen hast oder wenn du Probleme hast, geh doch erstmal zu Jesus und sag, okay, Jesus, das ist mein Problem. Lass uns mal darüber reden. Gib mir Antwort darauf. Jesus ist die Wahrheit. Er möchte die Wahrheit in dein Leben bringen und dich damit zum Vater führen. Wir müssen einfach verstehen, dass es ohne Jesus nicht geht und dass er die Nummer eins sein soll. Und das noch einmal nicht aus dem Krampf oder der Pflicht heraus oder weil die andere das jetzt gepredigt hat, sondern aus der tiefen Erkenntnis heraus. Das wünsche ich euch. Dass ihr Jesus, dass ihr so viel Lust auf Jesus habt, dass ihr jeden Tag sagt, dass ihr euren Tag startet mit, okay Jesus, wir fangen einen neuen Tag an. Und dass ihr abends im Bett geht und sagt, okay Jesus, danke, dass du mir eine gute Nacht schenken wirst. Und ich möchte euch zum Abschluss was aus Epheserbrief vorlesen, Epheser 3, Verse 16 bis 19. Da steht, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Es gibt noch zu viel zu verstehen. Die breite Höhe und Tiefe der Liebe Gottes. Und die könnt ihr durch Jesus verstehen. Und ich bete, dass ihr das immer mehr erlebt. Dass du mit Jesus lebst, dass du für Jesus lebst und dass du durch Jesus lebst. Dass du ihn kennenlernst, dass du ihn suchst, dass du Lust hast, mehr über ihn zu erfahren. Und ich empfehle dir, bei allen Predigten, die man heute hören kann, und meine eingeschlossen, lies zuerst mal die Bibel. Und such Jesus in Gottes Wort. Und dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, in der Liebe zu Gott und auch in der Liebe zu seiner Gemeinde. Und damit bin ich am Schluss und ich möchte gerne, wie in den letzten Wochen auch, jeden Sonntag anbieten, dass wir für euch beten, und Nathalie und Markus werden dafür bereitstehen. Ihr könnt gerne zum Gebet kommen, wie immer, wenn ihr ein Heilungsgebet braucht oder Anliegen, die euch bewegen. Aber vielleicht ist auch heute nochmal Erkenntnis in dein Herz gefallen. Okay, Jesus, ich möchte nochmal neu mit dir durchstarten. Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr erkennen. Ich möchte nicht vor 20 Jahren aufgehört haben, dir nachzufolgen, sondern ich möchte heute einen neuen Schritt gehen und weiter mit dir laufen. Und ich möchte mehr erkennen, mehr von deiner Liebe begreifen. Nathalie wird Musik anmachen. Und ihr könnt gerne aufstehen und ich werde jetzt nochmal beten. Und wenn ihr dann Gebet haben wollt, könnt ihr gerne nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr bist und dass so viele hier im Raum schon so lange mit dir gehen und dich kennen. Und doch gibt es noch so viel mehr von dir zu erkennen. Und Jesus, ich bete, dass du begegnest jedem Einzelnen hier im Raum, dass du Herzen berührst. Ich bete, dass du Leben berührst, dass alles schön wird, was du berührst. Jesus, ich bete, dass wir eine neue Leidenschaft für dich bekommen. Ich bete, dass wir einen neuen Fokus auf dich setzen. Ich bete, dass wir dich so sehen, wie du bist, in deiner Herrlichkeit. Und ich bete, dass wir dich lieben und deine Gebote halten und dir nachfolgen und dir ähnlich werden. Danke, Jesus, dass du uns so liebst. Und dass du dich an uns freust und dass du über jeden Schritt, den wir auf dich zugehen, über Jubelstürme auf uns zukommst.